Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Mehr Tierwohl 1. Was steht Stallumbauten im Wege? Mehr Tierwohl 2. Was passiert, wenn Schlachthöfe schließen? Dazu ein Gespräch mit Martin Hofstetter von Greenpeace. Mit Bürgerräten gegen die Klimakrise, was Frankreich als Pionier bei dieser Sache vorhat. Sommer, Sonne, Sorgen, was Mallorca noch vom Urlaubssommer erwartet. Und Corona-Krise und Grundsicherung, was ist beim Antrag auf ALG II zu beachten? Das ist heute das Thema des Verbrauchertipps. Die Bundesregierung möchte die Haltung von Nutztieren in Deutschland verbessern, Stichwort Tierwohl. Auch viele Landwirte sind zum Umsteuern bereit, selbst wenn sie nicht direkt zu Biobauern werden wollen. Doch die kleinen Verbesserungswünsche oder auch die größeren scheitern oft an bürokratischen oder rechtlichen Hürden, so der Deutsche Bauernverband. Diese Klage gipfelte jüngst in dem Vorwurf an das Bundesumweltministerium, es bremse Tierwohl aus. Daniela Siebert ist der Sache nachgegangen.
Andreas Paris gehört zu jenen Landwirten, die der Deutsche Bauernverband im Sinn hatte, als er die Schlagzeile wählte: Wer Tierwohl will, muss Umbau genehmigen. Paris hält in Brandenburg rund 350 Milchkühe in alten DDR-Ställen. Er hatte geplant, 3 neue Ställe zu bauen plus Auslauf für die Tiere. Ziel?
Nach einem neuen Tierwohlstandard oder tiergerechten Standard modernisieren. Die Tiere hätten da in dem Fall Auslauf bekommen, den sie jetzt nicht haben. Und dann hätten sie auch im Stall ein bisschen mehr Platz gehabt.
Der Milchbauer möchte auf Bioproduktion umstellen. Doch seine Pläne für den Stallumbau und die Ausläufe liegen nun auf Eis. Grund sind die Hürden, auf die Andreas Paris im Genehmigungsverfahren stieß.
Das Hauptproblem sind eigentlich Ausläufe. Ja. Also Ausläufe verursachen mehr Emissionen. Dadurch müssen sie auch im Landesumweltamt angezeigt werden. Das führt Landesumweltamt eben eine wesentliche Änderung und bedarf damit eben eine Genehmigung. Und das hat eigentlich zur Folge, dass das eben erstmal sehr lange dauert, viel Geld kostet, weil man halt sehr viel Gutachten braucht und am Ende eben auch ja, Nerven. Und als Ergebnis muss ich also weniger Tiere halten.
Weniger Tiere hieße weniger Einkommen, hieße Probleme bei der Refinanzierung der Investitionen. Für die Motivation des Landwirtes, sich für mehr Tierwohl einzusetzen, waren diese Erfahrungen nicht gut. Am Ende der Genehmigungsverfahren stehen für ihn auch Frust und Unsicherheit.
Also man kann da schon die Lust verlieren, sage ich mal so. Das passt einfach nicht zusammen. Also Tierwohl und Emissionsschutzrecht passt nicht zusammen. Mir wäre wichtig eben, dass man diese Genehmigungsverfahren, die muss man von den Landwirten wegbringen. Oder zumindest erleichtern und auch rechtssicherer machen. Also am Ende kann ja da immer noch irgendwann gegen geklagt werden vom Naturschutzverbänden oder Bürgern oder wem auch immer. Also man ist immer in einem sehr unsicheren Bestand und man kennt sich ja damit auch nicht so aus und ist einfach auch sehr kompliziert und immer anders. Und ich würde gerne auf die Förderung verzichten, die ich für die Stelle kriege, wenn mir einfach nur einer die Genehmigung besorgt.
In der Wahrnehmung des Deutschen Bauernverbandes ist dieses Beispiel kein Einzelfall. Stallumbauten zugunsten von Rindern, Schweinen und Geflügel stießen bundesweit auf Probleme, sagt Generalsekretär Bernhard Krüsken. Dabei folgten sie vor allem geänderten gesetzlichen Vorschriften. Darum geht es.
Mehr Platzangebot, vielleicht Ausläufe, je nach Programm, an dem sie teilnehmen und was sie realisieren. Und ich habe natürlich auch umweltrechtliche Vorschriften. Da geht es um die Luftführung und die Klimatisierung der Ställe, um Emissionen und Immissionen.
Zum Beispiel durch Ammoniak aus tierischen Exkrementen und andere Geruchsbelastungen. Diverse bürokratische Hürden aus dem Bau- und Emissionsschutzgesetz stünden Umbauten im Wege, so der Bauernverband.
Durch die bau- und genehmigungsrechtliche Praxis in vielen Teilen der Republik.
Doch der Bauernverband geht in seiner Kritik noch einen Schritt weiter. Ausgerechnet dem Bundesumweltministerium wirft er vor, Anpassungen zu blockieren und das Tierwohl auszubremsen.
Weil das Bundesumweltministerium insbesondere bei den emissionsschutzrechtlichen Vorschriften, also bei der sogenannten technischen Anleitung Luft, auf weiteren Verschärfungen besteht, die Umbauten erschweren und die zum Beispiel so etwas wie Ausläufe, also dass Tiere nach draußen können, in Laufhöfe oder so etwas Ähnliches, praktisch unmöglich machen.
Wenig überraschend will das Bundesumweltministerium diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Pressesprecherin Astrid Scharf sagte uns auf Anfrage:
Also das Bundesumweltministerium ist sehr wohl dafür, dass Stallumbauten möglich gemacht werden, wenn diese wirklich dem Tierwohl dienen, und das soll auch unbürokratisch möglich sein. Die technischen Anforderungen, die dafür gelten, die sehen nämlich ausdrücklich vor, dass auch Verfahren zur Haltung von Tieren angewendet werden können, selbst wenn diese die Emissionen erhöhen.
Eine Erhöhung der Tierzahlen soll dagegen nicht erlaubt sein. Immerhin gibt es etwas Bewegung in der Problematik. Mitte letzter Woche teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit, das Bundeskabinett habe einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Tierwohls in Tierhaltungsanlagen beschlossen, inklusive Änderung des Baugesetzbuches, dass Betreiber mindestens 7 Jahre alter Anlagen keinen Bebauungsplan mehr vorlegen müssen, wenn sie Ställe zugunsten des Tierwohls erweitern oder umbauen. Der Bauernverband fordert zwar vor allem eine Festlegung im Baugesetzbuch, dass Tierwohlmaßnahmen einen Genehmigungsvorrang haben und einen emissionsrechtlichen Bestandsschutz bei Umbauten. Dennoch, so Bernhard Krüsken.
Das ist durchaus Licht am Horizont. Was jetzt noch fehlt, ist das Emissionsschutzrecht.
Doch solange die genannten Hürden für die Stallumbauten bestehen, können die Landwirte mit der im Konjunkturpaket angekündigten Investitionsförderung in Höhe von 300 Millionen Euro für Stallumbauten zugunsten des Tierwohls nicht so recht etwas anfangen, resümiert Krüsken. Immerhin, so viel Positives gibt es am Ende zu vermelden. Milchbauer Andreas Paris will seinen Weg Richtung Bioproduktion fortsetzen. Das sei auch mit den bestehenden Stellen möglich.
Wenn Landwirte bessere Lebensbedingungen für ihre Tiere schaffen wollen, stoßen sie teils auf Hürden an ungewohnter Stelle. Die Situation rund um den großen Tönjes-Schlachthof in Ostwestfalen ist dramatisch und sie hat Auswirkungen für alle Schweinemäster, die ihre schlachtreifen Tiere dort in den nächsten Tagen anliefern wollten. Am Telefon ist Martin Hofstetter, Agraringenieur und bei Greenpeace zuständig für Fragen rund um die Landwirtschaft. Hallo Herr Hofstetter.
Ja, schönen guten Tag, Frau Kohlmann.
Kann man große Schlachthöfe einfach so schließen?
Das ist tatsächlich nicht ganz einfach, die einfach zu schließen, weil die Landwirte natürlich im Grunde Verträge, nicht feste Verträge, aber doch Absicherungen haben, dass sie ihre Tiere dort abliefern können. In der Größenordnung, die wir jetzt haben mit dem Tönjes-Schlachthof, das ist natürlich gigantisch. Das ist der größte Schlachthof, nicht nur hier in Deutschland, sondern, glaube ich, in ganz Mitteleuropa. Nichtsdestotrotz haben wir riesige Schlachtkapazitäten insgesamt in Deutschland. Also es werden ja 60 Millionen Mastschweine geschlachtet. Und selbst wenn jetzt ein Schlachthof ausfällt, der täglich 20.000, 25.000 Tiere schlachtet, was ja wirklich eine riesige Zahl ist, können die Tiere an andere Schlachthöfe vermittelt werden, von Turniers, aber auch von Konkurrenten wie Westfleisch und Vion. Im Einzelfall gibt es natürlich Probleme für die Landwirte, weil das wollen jetzt viele, die bisher an Turniers geliefert haben, machen. Und es gibt natürlich dann Fälle, wo die Tiere auch mal länger im Stall bleiben müssen.
Aber eigentlich stehen ja schon fast die nächsten Ferkel quasi vor der Tür und die nächsten Sauen werden wieder befruchtet. Große Pausen sind im System ja nicht vorgesehen.
Genau, also wir haben ein System, was eng getaktet ist, ähnlich wie in der Automobilindustrie mit den Zulieferern. Wenn dann ein Glied ausfällt, dann gerät das ganze System ins Rutschen. Man kann sich jetzt in der Schweinehaltung ein bisschen behelfen, dass man die Tiere länger mästet. Das heißt, die werden dann nicht auf 110, 115 Kilogramm Lebendgewicht gemästet, sondern, naja, wenn die 2 Wochen länger im Stall stehen, dann werden die etwa 10 Kilogramm schwerer. Das ist schlecht für den Landwirten einerseits, weil die Tiere etwas verfetten, dann kriegt er weniger Geld dafür und er hat auch eine schlechtere, also die Tiere haben eine schlechtere Futterverwertung, er muss also mehr Futter einsetzen. Und ein drittes Problem, was ich mir vorstellen könnte, was jetzt kommt, ist, wir kommen jetzt in heiße Tage mit 30 Grad und höheren Temperaturen, dann gerät auch schon mal die Entlüftung der Stallanlagen an ihre Grenzen. Das ist nicht gut, das ist nicht schön, das ist das Grundproblem. Aber was wir haben in unseren Schweinemastbetrieben, eine schlechte Luft, zu enge Aufstallung. Und da hilft eigentlich nur weniger Tiere oder den Tieren mehr Platz zu geben.
Ja, wie soll das weitergehen? Wir haben ja eben schon gehört, wie das ist mit Stallumbauten, mit mehr Tierwohl für Tiere, welche Regelungen und Gesetze im Grunde diesen Projekten auch im Wege stehen. Was sehen Sie für die Zukunft?
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, auf Tierwohl zu setzen, den Landwirten gleichzeitig dann pro Tier auch einen höheren Erlös zu bieten, sodass sich das für die Landwirte lohnt und dass wir aber auch Lebensbedingungen haben für die armen Tiere, die einigermaßen verträglich sind. Dass das mit den Emissionen in den Griff zu kriegen ist, zeigen eine ganze Reihe von Untersuchungen, die ja zeigen, dass Tierwohlställe durchaus ähnliche, teilweise auch bessere Emissionswerte haben als die konventionellen Ställe. Das Problem tritt dort auf, wo wir hohe Viehdichten haben, im Münsterland, in Nordwestdeutschland, im Oldenburger Land und so weiter, wo man ja schon weit die Emissionsgrenzen überschritten hat und jeder Umbau jetzt sozusagen genehmigungspflichtig wäre und man keine Genehmigung bekommt, weil die Gesamtemissionslage schon zu hoch ist. Da hilft eigentlich nur das holländische Modell, dass man ganz gezielt Betriebe rauskauft, also Geld in die Hand nimmt und in diesen Intensivregionen dafür sorgt, dass insgesamt der Viehbestand reduziert würde. Ich denke mal, das ist sinnvoll. In den Niederlanden greifen da auch sehr viele Landwirte darauf zurück. Damit könnten wir auch wirklich teilweise schlimme Altställe irgendwie rausnehmen aus der Nutzung, wäre auch gut für die Tiere. Dummerweise hat das Landwirtschaftsministerium sich dazu noch nicht geäußert. Also es wäre ja gut fürs Klima, es wäre gut für die Tiere, es wäre gut für die Emissionen, wahrscheinlich auch für die Landwirte. Da bräuchte man mal wirklich eine politische Botschaft auch von der Bundeslandwirtschaftsministerin, dass man gezielt in diesen Regionen die Tierbestände abbaut und dafür mal Geld einsetzt.
Soweit Martin Hofstetter von Greenpeace zur Frage, was jetzt mit den schlachtreifen Tieren passiert, die eigentlich zum nun geschlossenen Schlachthof sollten und was sich überhaupt in der Nutztiermast ändern muss. Danke Ihnen, Herr Hofstetter.
Ja, gerne. Tschüss.
Um den Klimawandel auszubremsen, hat auch Frankreich sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 40% reduziert werden. Doch als im Herbst 2018 die Pariser Regierung die CO2-Steuer auf Sprit erhöhen wollte, löste dies eine breite Protestbewegung aus, die der Gelbwesten. Klimapolitik, das wurde klar, ist nur durchsetzbar, wenn sie sozial gerecht ist. Im vorigen Sommer ließ Staatspräsident Emmanuel Macron deshalb den sogenannten Bürgerkonvent für das Klima einrichten. Der zählt 150 gewählte Teilnehmer und hat seit Oktober 2019 einmal monatlich ein Wochenende in Paris getagt, um 150 konkrete Vorschläge für eine ambitionierte Klimapolitik zu entwerfen. Gestern Nachmittag veröffentlichte die Convention citoyenne pour le climat die Ergebnisse ihrer Arbeit. Dazu Susanne Krause aus Paris.
Et le rapport final de la première convention pour le climat est adopté à 95%.
Nach 9 Monaten Arbeit haben die Mitglieder des Bürgerkonvents für das Klima gestern quasi einstimmig ihren Bericht verabschiedet. Ein Katalog von 149 Vorschlägen, darunter 3, die der französischen Gesellschaft in Form eines Referendums unterbreitet werden sollen. Postuliert wird, Umweltzerstörung in den Rang eines Verbrechens zu erheben und Ökozid, also die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, hart zu ahnden. Desgleichen soll der Schutz des Planeten im Vorwort der Verfassung eingeschrieben werden. Artikel 1 ergänzt werden um den Satz: Die Republik müsse den Erhalt von Artenvielfalt und Umwelt sowie den Kampf gegen den Klimawandel garantieren. Mit der Volksabstimmung will der Bürgerrat die Franzosen wachrütteln, so eine Teilnehmerin.
Ce que nous avons vécu est une véritable prise de conscience de l'urgence climatique.
Bei unserer Arbeit ist uns allen bewusst geworden, wie dringlich das Klimathema ist. Die Erde kann ohne uns auskommen, wir aber nicht ohne sie.
La Terre peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans elle.
Mit großem Einsatz haben die per Losverfahren ausgewählten Bürger ihre Mission verfolgt und sich mit Wissenschaftlern, Experten von Nichtregierungsorganisationen, Juristen, Politikern sowie untereinander rege ausgetauscht. Vorgegeben waren 5 Alltagsthemen, von Mobilität über Produktion und Konsum bis zum Wohnen. Die Arbeitsgruppe Ernährung plädiert für kurze Lieferwege, Ökoanbau und neue Essgewohnheiten, so deren Sprecherin live aus Guadeloupe zugeschaltet. Im Jahr 2030 soll unser Teller 20% weniger Fleisch- und Milchprodukte enthalten, dafür aber mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide. Zur Senkung der Treibhausgasemissionen schlägt der Bürgerrat eine Verschärfung des 2015 erlassenen Energiewendegesetzes vor. Sanierungspflicht für Immobilienbesitzer, dafür aber mehr staatliche Zuschüsse und Energiesparschulungen für alle Bauberufe. Beim Thema Mobilität geht es um die Forderung, den Fuhrpark sauberer zu machen und um eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn, 110 Stundenkilometer statt wie bislang 130. Vorschläge, die vielfach weit ambitionierter sind als das, was Politiker bislang anzubringen wagten, meinte auch die Pariser Umweltministerin Elisabeth Born, als sie gestern den Bericht des Bürgerkonvents offiziell in Empfang nahm.
Nous vivons un moment unique.
Dies ist ein einmaliger Augenblick. Die 150 Bürger des Konvents ersinnen unsere Welt von morgen. Mit ihren Vorschlägen, ihrem Engagement sind sie ganz auf der Höhe der Herausforderungen, die vor uns liegen. Ich bin sicher, gemeinsam werden wir die Aufgabe meistern. Denn die Vorschläge des Bürgerkonvents sollen direkt in die Arbeit des Parlaments einfließen, ungefiltert. So hatte der Staatspräsident es beim Start der Convention citoyenne pour le climat versprochen. Am 29. Juni wird Emmanuel Macron die 150 Teilnehmer im Élysée-Palast empfangen für eine erste Antwort auf den Bericht.
Susanne Krause über den Bürgerkonvent für das Klima, der gestern seine 150 Vorschläge für die Klimapolitik Frankreichs vorlegte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Selbstständige und Kleinunternehmer erhielten zu Beginn der Krise schnell staatliche Hilfe, um Betriebskosten aufzufangen. Für den Lebensunterhalt aber verweist die Bundesregierung auf den erleichterten Zugang zum Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt, und versprach bei Anträgen bis zum 30. Juni 2020 die sonst übliche Vermögensprüfung auszusetzen. Jetzt wurde der Antragszeitraum bis Ende September verlängert und auch wer in Kurzarbeit ist, hat je nach Situation Anspruch. Der Verbrauchertipp von Vivien Leue.
Man muss Angst haben, sein Dach über dem Kopf zu verlieren.
Diese Botschaft ist dem Leiter des Düsseldorfer Jobcenters Ingo Zielonkowski wichtig. Noch im März, zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte die Bundesregierung einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung, auch bekannt als Hartz IV oder Arbeitslosengeld II, auf den Weg gebracht. Er gilt bis Ende September.
Es geht darum, das finanzielle Existenzminimum der Menschen, die durch die Corona-Krise betroffen sind, zu sichern.
Das Existenzminimum, das sind aktuell für Alleinstehende rund 430 Euro. Für Kinder kommen je nach Alter 250 bis knapp 330 Euro dazu. Außerdem werden die aktuellen Wohn- und Heizkosten übernommen, und zwar ausnahmsweise in jeglicher Höhe. Allerdings müssen die Stromkosten aus dem Grundbetrag beglichen werden. Wie hoch der Gesamtanspruch ausfällt, hängt von der Haushaltssituation ab.
Wenn Sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben, mit einem Ehepartner oder mit Kindern oder auch erwachsenen Kindern in einer Wohnung leben, dann zählt das gesamte Familieneinkommen. Und das heißt aber auch, wir müssen das gesamte Familieneinkommen prüfen.
Verdient der Partner weiterhin gut, kann es sein, dass die Voraussetzungen für den Hartz-IV-Bezug entfallen. Und ab einem erheblichen Vermögen wird doch genauer geprüft, ab der Grenze von 60.000 Euro.
Es geht um sofort verwertbares Vermögen. Das heißt also kein Immobilienbesitz. Das geht insbesondere, wo also Selbstständige dann natürlich nicht ihren Betriebssitz verkaufen müssen oder auch immer ist in den Medien das Thema von einer teuren Geige, die ein Solokünstler haben muss. Darum geht es dann nicht.
Aktien aber könnten zum Beispiel verkauft werden. Viele Solo-Selbstständige ärgert das, sagt Rosita Kürbis aus Berlin, die Menschen aus der Kreativwirtschaft in Förderfragen berät.
Das würde ja bedeuten, dass all diejenigen, die Reserven fürs Alter zurückgelegt haben, gut daran tun, dass sie eine Eigentumswohnung haben und eben nicht das Geld in Aktien angelegt haben.
Ingo Zielonkowski sagt,
jeder Einzelfall ist anders, weil jedes Leben ist anders.
Darauf würden seine Mitarbeiter auch eingehen. Er rät den Menschen,
bei uns anzurufen. Wir haben extra Hotlines eingerichtet, jetzt auch durch die Corona-Zeit.
Unabhängige Beratung erteilen unter anderem freie Wohlfahrtsträger. Martin Debener vom Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW.
Wir können nur dringend anraten, das mal ausrechnen zu lassen in den Beratungsstellen. Das können die Beratungsstellen überschlagsmäßig.
So sind nach Debeners Erfahrung aktuell auch Menschen auf Kurzarbeit unter das Existenzminimum gerutscht und wissen zum Teil gar nicht, dass sie Ansprüche auf Leistungen hätten.
Für die Aufstocker ist es so, dass dann zum Beispiel alle Kinder Anspruchsbereich des Bildungs- und Leistungspakets sind. Das heißt, wenn die Eltern nur 50 Euro zusätzlich Hartz IV bekämen, haben alle Kinder Ansprüche im Bildungs- und Teilhabepaket auf, zum Beispiel ein kostenloses Mittagessen in der Einrichtung. Das macht eine Menge aus.
Einen Tipp hat der Leiter des Jobcenters Düsseldorf aktuell noch, kurz vor Monatsende.
Wir zahlen das Geld ab dem Monatsbeginn. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Antrag stellen, würden wir, wenn die Voraussetzungen auch dann vorliegen, ab dem 1. jeweils des Monats zahlen, sodass also dann auch im Laufe des Monats nichts verloren geht.
Der Verbrauchertipp von Vivien Leue. Seit einer Woche dürfen Touristen wieder nach Spanien einreisen, früher als geplant. Ursprünglich hatte das Land am 1. Juli seine Grenzen wieder öffnen wollen. Die Angst, dass der spanische Tourismussektor in diesem Jahr komplett leer ausgehen könnte, überwog allerdings die Corona-Bedenken. Auf Mallorca blicken Hotels und Gastronomen mit Sorge auf die kommenden Wochen. Sicher ist schon jetzt, manch ein Betrieb wird die Corona-Krise nicht überleben. Marc Dugge berichtet.
Darf man hier durch oder ist das nur ein Ausgang? Fragt Guillaume Mercadal seinen Kollegen. Die neuen Hygieneregeln sind selbst für den Chef noch ungewohnt. Mercadal ist Finanzdirektor der mallorquinischen Hotelkette Viva. Deren Golfhotel in Alcudia ist eines der ersten, das in diesem Jahr aufgemacht hat. Zuletzt kamen nur Reservierungen für September und Oktober rein, jetzt aber auch zunehmend für Juli und August. Es ist sehr schwer zu sagen, wie diese Saison ausfallen wird. Einige unserer Hotels werden jedenfalls nicht öffnen. Hoteliers auf Mallorca brauchen derzeit gute Nerven. Sebastian Ebel ist für Mallorca immerhin optimistisch. Ebel ist Chef des Reiseveranstalters TUI. Er glaubt, dass Mallorca davon profitieren wird, dass Länder wie Ägypten oder die Türkei in diesem Jahr kaum Touristen empfangen werden.
Vor dem Hintergrund denke ich, es wird eine dann doch erstaunlich gute Saison werden. Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, dass wir uns auch vorstellen können, die Saison weiter zu verlängern.
Geld wird auf Mallorca aber vor allem im Sommer verdient, hält Manuel Morales dagegen. Beim Reiseveranstalter FTI ist er für Spanien verantwortlich. Aber auch er sieht die Welt wieder in etwas helleren Farben. Denn er sehe,
dass immer mehr Partner aufmachen, dass sie sich trauen nach den positiven Meldungen jetzt.
Morales schätzt, dass von seinen 400 Partnerhotels zum 1. Juli immerhin gut 40% geöffnet sein werden. Aber
inwiefern der ein oder andere Hotelier hier aus dieser Saison noch was Positives, ich sag mal im Ergebnis monetär was rausholt, das ist sehr fraglich.
Das gilt auch für Restaurants. Bei vielen Restaurantbetreibern werde es allmählich eng, sagt Eugenia Cussi. Sie ist beim Verband der kleinen und mittleren Unternehmen von Mallorca für die Restaurantbranche zuständig. Die Gastrobranche hat in der Regel kaum finanzielle Reserven. Wenn ich als Restaurantbetreiber nichts verkaufen kann, dann reicht das Geld, das ich in der Kasse habe, in der Regel noch für ein oder zwei Monate. Diese Krise dauert aber schon 3 Monate an. Da liegt es auf der Hand, dass bei vielen die Reserven schon erschöpft sind. Wie schlimm diese Krise die Insel wirklich getroffen hat, das wird sich wohl erst im Herbst zeigen. Die Regierung der Balearen hat sich schon auf das Schlimmste eingestellt. Sie fürchtet, dass die Wirtschaft der Region in diesem Jahr um bis zu 30% schrumpfen könnte. Alice Weber, Bürgermeisterin der Stadt Inca auf Mallorca, macht das Sorgen.
Wir reden von Arbeitslosenzahlen bis zu 25% im Winter. Genau deshalb ist es so wichtig, es richtig zu machen, dass wir auf keinen Fall einen Rückschlag bekommen. Das wäre dann wirklich dramatisch für uns.
Mit einem Rückschlag meint sie ein Wiederaufflammen der Corona-Epidemie auf den Balearen. Sie ruft deshalb alle dazu auf, das mit dem eigenen Verhalten zu verhindern, damit Mallorca weiterhin als sicheres Reiseziel gelten kann. Auch vom weiteren Verlauf der Epidemie wird es also abhängen, wie sich die Saison entwickeln wird. Immerhin bei FDI-Spanien-Chef Manuel Morales melden sich jeden Tag mehr Hotels, die aufmachen wollen. Und je mehr es werden, desto größer wird auch der Wettbewerbsdruck und desto mehr sinken die Preise. Er ist jetzt schon sicher.
So billig wie dieses Jahr wird es einen Juli und August nicht geben. Eine Woche zu warten, kann ich ruhig sagen, lohnt sich.
Soweit Marc Dugge aus Spanien. Heute zum Weltregenwaldtag kommt die Meldung, dass die Abholzung im Amazonas auf ein neues 10-Jahres-Hoch zusteuert. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres gingen im weltgrößten Tropenwaldgebiet über 2000 Quadratkilometer Wald verloren. Das teilte das brasilianische Weltrauminstitut mit. Das entspricht einem Anstieg von 34% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr und 49% mehr als dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Insgesamt sind bereits rund 20% des ursprünglichen Amazonas-Regenwaldes zerstört. Der Corona-Ausbruch bei Tönnies ist gleich auch ein Thema in den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Danke für Ihr Interesse, sagt Susanne Kuhlmann.